Damen und Herren, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Heute Nacht haben wir das Thema, das Geheimnis des Felsens auf dem Berg Zion vor uns. Hier im Bild sehen Sie den Westabhang des Berges Zion in Jerusalem, gerade unterhalb des Goldenen Tores. Es ist so, in der Bibel ist der Berg Zion immer der Tempelberg in Jerusalem, in Ostjerusalem. Er wird auch in der Bibel genannt Berg Moria, in 1. Mose 22, 2. Chroniker 3. Das ist dasselbe. Aber lassen Sie sich nicht verwirren. Heute wird ein Nachbarhügel, auch Zion genannt. Aber diese Bezeichnung stammt erst aus nachbiblischer Zeit. Der biblische Berg Zion ist immer der Tempelberg. Und man muss sagen heute, im Zentrum des Nahostkonflikts steht ausgerechnet dieser Berg, der Tempelberg Zion. Dieser Ort war der Ort des jüdischen Tempels. Und das bereits vom 11. Jahrhundert vor Christus an. Der Tempel Salomo war eben dort errichtet worden, bis ins 1. Jahrhundert nach Christus. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem und auch diesen Tempel auf dem Berg Zion zerstört. Nun, das war also gerade in dieser Endphase der Existenz des jüdischen Tempels auf dem Tempelberg, als Jesus Christus geboren worden ist, vor über 2000 Jahren. Er wurde geboren in Bethlehem, 12 Kilometer südlich von Jerusalem. Durch sein Kommen hat Jesus Christus über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den verheißenen Erlöser, den Messias, erfüllt. Im Jahr 32 nach Christus wurde er vor den Toren Jerusalems gekreuzigt, verworfen von der Masse seines eigenen Volkes. Sie sehen hier im Modell den ausgedienten Steinbruch Golgatha, darin den Felsen Golgatha, gerade ganz in der Nähe von dem sogenannten Gennat-Tor. Gartentor von Jerusalem. Auf diesem Felsen haben die Römer gekreuzigt und dort fand auch die Kreuzigung Jesu statt. Das war aber so im Alten Testament schon vorausgesagt, dass der Messias, wenn er käme, von der Masse seines Volkes verworfen würde. Und auch die Folgen, die nationalen Folgen waren vorausgesagt. Bereits Mose hatte in 3. Mose 26, Vers 31 gesagt, was Gott verkündigt hatte. Und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Also, die Städte in Israel sollten verwüstet werden, was die Römer gemacht haben. Und die Hauptstadt haben sie verwüstet, Jerusalem. Und eben auch den Tempel mit all den heiligen Gebäuden rundherum, darum hier in der Mehrzahl eure Heiligtümer verwüsten. Und dann sollten die Opfer im Judentum aufhören. Und tatsächlich, seit dem Jahr 70 bis heute, gibt es im Judentum keine Opfer mehr. Das war so vorausgesagt. Und das hat Mose geschrieben im Jahr 1605 vor Christus. Man sich das mal überlegt. Sie sehen hier Zerstörungsspuren, originale Zerstörungsspuren vom Tempel in Jerusalem. Spuren, die von den Ereignissen des Jahres 70 nach Christus zeugen, als schließlich nicht nur der jüdische Tempel, die Stadt Jerusalem, sondern in der Folge auch der jüdische Staat ein Ende fand. Nun, Mose hat auch vorausgesagt, das jüdische Volk würde dann unter alle Völker zerstreut werden. So steht das in 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und das können Sie wirklich ganz wörtlich nehmen. Was ist das Ende der Erde? Das sind die Teile des Festlandes auf Erden, die am weitesten von dem Land Israel, am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika, entfernt sind. Und tatsächlich, in einem jahrhundertedauernden Prozess ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk weltweit zerstreut. Und zwar wirklich von Chile, Argentinien, bis nach China, Thailand, Philippinen und von Kanada, USA, bis nach Australien, Neuseeland und von Norwegen, Schweden bis nach Südafrika. Ganz wörtlich, so wie das in der Bibel vorausgesagt worden war, im Jahr 1566 vor Christus. Sehen Sie, das ist Prophetie. Aber obwohl das jüdische Volk weltweit zerstreut war, was dieses Volk vereinte durch all die Jahrhunderte hindurch in aller Welt, das war diese Sehnsucht, einmal wieder nach Zion zurückzukehren. Psalm 137 spielte in den vergangenen Jahrhunderten eine wichtige Rolle im täglichen jüdischen Leben, in Verbindung mit dem Tischgebet. Und da steht in Vers 5, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Also Sie sehen die Wichtigkeit von Jerusalem für eine jüdische Seele. Und natürlich können Sie sich vorstellen, wenn hier steht, wenn ich Jerusalem vergesse, wenn ich Jerusalem nicht als höchste Freude betrachte, dann soll eben meine Zunge am Gaumen kleben. Das war natürlich besonders gefährlich an Hochzeiten. Das sind ganz freudige Momente, unter anderem im Leben der Menschen. Und darum nimmt man an jeder Hochzeit, das ist einfach so üblich, ein Glas und schmeißt das auf den Boden, zerschmettert es, damit man ja nicht vergisst, Jerusalem ist verwüstet worden, der Tempel zerschmettert und unsere Sehnsucht nach Jerusalem darf von keiner anderen Freude übertroffen werden. Nun, durch all die Jahrhunderte hindurch las man im Alten Testament, in der hebräischen Bibel und wusste auch um die Verheißungen. Die Propheten hatten gesagt, nach langer, langer Zeit wird das jüdische Volk wieder heimkehren dürfen. Aus der weltweiten Zerstreuung. Obwohl man sich das in früheren Jahrhunderten nicht vorstellen konnte. Das war eigentlich nicht machbar, dass ein weltweit ja, jetzt geht's wieder. Man wusste aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel, es gibt eine Hoffnung für die Zukunft. Lesen wir zum Beispiel im Buch Amos, die letzten zwei Verse, Kapitel 9, 14 bis 15, geschrieben im 8. Jahrhundert vor Christus. Also, Sie sehen, Jahrhunderte bevor das jüdische Volk zerstreut wurde, da sagt Gott, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Und diese Wende des jüdischen Schicksals, das wissen viele von Ihnen, die begann ab dem Jahr 1882, als zum ersten Mal eine riesige Einwanderungswelle stattfand von Juden ins Land der Väter. Tausende kamen damals von Russland und dann kam die zweite Welle, die dritte Welle und so weiter. Und dann war es soweit, am 14. Mai 1948, da wurde der moderne Staat Israel gegründet. Das war auch wieder eine ganz entscheidende Wende in dieser Etappe der Wende des jüdischen Schicksals. Aber man muss eben nicht vergessen, damals hatte die UNO festgelegt, ja, die Juden dürfen einen Staat gründen in dem Land, wie man es damals nannte, Palästina. Aber die UNO hat den Ostteil Jerusalems ausgeschlossen. Die UNO wollte das internationalisieren. Und so war also der Berg Zion, der einstige Tempelberg, eigentlich das Herzstück, muss man sagen, war ausgeschlossen. Aber die Juden in Israel mussten das akzeptieren. Es gab keine Möglichkeit, wenigstens konnten sie den Staat gründen. Aber in der darauffolgenden Nacht, vom 14. bis zum 15., brach der totale Krieg aus. Die arabischen Nachbarn hatten entschieden, wir vernichten die Juden, wir zerstören den eben gegründeten Judenstaat. Aber nach etwas mehr als einem Jahr hatte Israel überlebt. Der Krieg war vorbei und der Staat Israel bestand weiterhin. Und da haben die islamisch-arabischen Nachbarn gesagt, ja, wir werden das später tun. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir besser ausgerüstet die Juden vernichten. Und so kam es 1967 zum Sechstagekrieg. Das war der zweite Versuch der Totalauslöschung der Juden in Israel. Und zwar war man eben in den Jahren davor durch die Sowjetunion enorm militärisch aufgerüstet worden. Ganz modern. Und die Überzeugung war da 1967, jetzt werden wir den Judenstaat auslöschen. Und so kam es in den Junitagen, 5. bis 10. Juni, zum Sechstagekrieg. Aber das endete nach 6 Tagen nicht mit der Zerstörung des Judenstaates, sondern an allen 3 Fronten war Ruhe. Nach 6 Tagen. Und der Tempelberg war erobert. Es war nämlich so, die UNO wollte das internationalisieren. Aber in diesem Krieg, 48-49, hatte Jordanien mit all seinen Verbündeten, das waren etwa 9 Armeen, die gegen Israel vorgingen, haben die den Tempelberg in ihre Macht nehmen können. Und Jordanien hat durch eine Mauer Jerusalem geteilt. Und von da an konnte kein Jude mehr zur Klagemauer, die noch ein Überrest des einstigen Tempels darstellt, gehen, um zu beten. Das war nicht mehr möglich. Und die UNO hat sich nicht mehr wirklich darum gekümmert. Das hat man einfach so akzeptiert. Jordanien hat jetzt Ost-Jerusalem. Aber als die islamischen Nationen zum zweiten Mal versucht haben, militärisch Israel zu vernichten, hat der Staat Israel beschlossen, das gibt uns die Legitimation, Ost-Jerusalem aus der Hand Jordaniens zu entreißen. Und das geschah mitten im Sechstagekrieg. Und da erfüllte sich Psalm 126, ein prophetischer Psalm. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Sehen Sie, in diesem Vers geht es um die Wende des Schicksals, aber nicht mehr das Schicksal meines Volkes, Israel, wie in Amos 9, sondern hier geht es um das Schicksal Zions. Das Schicksal des Tempelberges sollte gewendet werden. Und das ist geschehen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das emotional in Israel war. Da betet man fast 2000 Jahre, jeden Tag 3 Mal, um die Wiedererrichtung des Tempels, um die Rückführung der Juden aus aller Welt. Und das ist 2000 Jahre lang nicht möglich. Und dann kommen die Juden zurück, aber da ist Zion ausgeschaltet. Und dann im Sechstagekrieg, der Berg Zion ist wieder in jüdischer Hand. All das war genau, wie es hier beschrieben ist. Da waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Also eine Sehnsucht von 2000 Jahren, den Tempel wieder aufzubauen, kam dadurch in eine ganz neue Phase. Das hat es noch nie gegeben. Plötzlich wird etwas konkret. Aber schauen Sie, Jude sein bedeutet auch, dass man sehr präzise ist. Sehr genau. Ja, jetzt haben wir den Tempelberg, aber wenn wir den Tempel wieder aufbauen, wo sollen wir ihn aufbauen? Denn man kann ihn nicht irgendwo auf dem Tempelberg wieder errichten. Zum Beispiel, wo war der exakte Standort des Allerheiligsten? Das darf man nicht irgendwo bauen. Und ich kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Das war im Jahr 135 vor Christus, nach Christus. Da hat Kaiser Hadrian den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr könnt, nein, nicht 135, 132 war das. Ja, man muss ja genau sagen. Also 132 nach Christus, Hadrian sagt, ihr könnt den Tempel wieder aufbauen. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Enthusiasmus war unter dem jüdischen Volk. Im Jahr 70 haben wir den Tempel verloren und jetzt, ein paar Jahrzehnte später, wir dürfen ihn mit römischer Erlaubnis wieder aufbauen. Und das gab eine riesige Bewegung, um den Tempel wieder zu errichten. Und dann, so wird überliefert, hätten die Samaritaner, die haben ihr Zentrum in Nablus, nicht wahr, in Sichem, da beim Berg Garizim, die haben eine Delegation zu Kaiser Hadrian geschickt und haben gesagt, erlaube ihnen ja nicht, den Tempel wieder aufzubauen. Er soll gesagt haben, ich habe ihnen das erlaubt. Jetzt kann ich das nicht mehr zurücknehmen. Die Samariter, sag ihnen, sie sollen den Tempel ein paar Ellen zum früheren verschoben wieder aufbauen. Gesagt, getan. Und es gab eine nationale Wehklage unter dem jüdischen Volk und man hat das ganze Projekt begraben. Aber jetzt, nach fast 2000 Jahren, war das Problem, niemand konnte eindeutig sagen, wo war das Allerheiligste? Wo standen welche Gebäude? Ja, jetzt hat man den Tempelberg und kann doch nicht weiterfahren. Es gab zwar allerdings zwei Traditionen. Die eine Tradition sagte, das Allerheiligste stand genau auf dem Felsen, der sich innen im Felsendom befindet. Dieser goldene Kuppel, das ist der Felsendom, den haben die Muslime nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 638 nach Christus, das waren 6 Jahre nach dem Tod von Muhammad, da sind die Muslime aus der saudischen Halbinsel ausgeströmt und wollten beginnen, die ganze Welt zu erobern. Ja? Und dann wurde der ganze Nahe Osten erobert, später auch Nordafrika, aber schon 638 Jerusalem. Und dann, etwa 682 nach Christus, haben sie den Felsendom gebaut. Da, auf dem Felsen. Und in der jüdischen Tradition sagt man also, dort war das Allerheiligste, aber es gibt auch eine andere Tradition, die sagt, dort war der Brandopferaltar. Und dann wäre natürlich automatisch das Allerheiligste noch mehr nach Westen verschoben. Aber wenn man nicht sicher ist, dann kann man gar nichts machen. Also so stellte sich die große Frage, wo befindet sich der exakte Standort des Allerheiligsten? Len Rittmeier, ein Architekt und Archäologe, der mehr als 20 Jahre am Tempelberg Forschung betrieben hat, ich sage bewusst am Tempelberg, denn auf dem Tempelberg kann man keine Forschung betreiben. Die Muslime erlauben das nicht. Es ist nämlich so, nur als Hintergrunderklärung. Ich habe gesagt, 1967 wurde der Tempelberg von Israel erobert. Aber Moshe Dayan, der damalige Befehlshaber der Armee, wollte die arabischen Nationen besänftigen und hat gesagt, Wir haben zwar den Tempelberg erobert, Jerusalem ist jetzt wieder vereinigt als eine Stadt und das werden wir nie mehr rückgängig machen, aber ihr dürft den Tempelberg weiterhin verwalten. Also ihr könnt so weiterfahren mit eurer Religion wie bisher. Und die Muslime sagen, da wird nicht geforscht, da wird nicht gegraben, da wird nichts gemacht. Aber rund um den Tempelberg, da konnte man graben, da war das möglich. Und da hat man viele Überreste des Tempels gefunden. Und Len Rittmeier hat eben auch da mitgearbeitet und eben 20 Jahre lang Tempelbergforschung betrieben. Bis ihm 1994 der große Durchbruch gelang. Er konnte den genauen Standort eindeutig wieder bestimmen und auch alle Gebäude, genau wo sie standen. Man hat schon einiges erforschen können, schon im 19. Jahrhundert. Und zwar war das so, im 19. Jahrhundert haben ja die Türken über den ganzen Nahen Osten geherrscht. Ihr Reich war das Osmanische Reich, nicht wahr? Und die Osmanen, die haben nicht zugelassen, dass irgendwelche Nicht-Muslime auf dem Tempelberg da irgendetwas unternehmen. Aber im 19. Jahrhundert war Jerusalem so heruntergekommen. Das war wirklich eine vernachlässigte, furchtbare Stadt, keine Schönheit mehr. Und da haben die Osmanen gesagt, wir müssen das Wasserversorgungssystem erneuern in Jerusalem. Und sie haben die Engländer gebeten, könntet ihr Ingenieure schicken, die uns das Problem lösen. Und da kamen Wilson und Warren. Die haben gesagt, das machen wir gerne. Aber wir sollten natürlich ein bisschen alles inspizieren. Auch den Tempelberg. Ja gut, wenn es sein muss. Und dann sind die sogar in den Tempelberg hineingegangen. Und die haben insgesamt 37 Untergrundstrukturen des Tempelberges entdeckt und das auch fein säuberlich alles aufgezeichnet. Und diese Arbeiten, die haben wir bis heute noch. Die sind von unschätzbarem Wert. Und so haben die also da vieles erforscht, aber nachher war das nicht mehr möglich. Ich weiß noch von einem gelehrten Dahlmann, ein deutscher Gelehrter, der durfte 1910 10 Minuten auf dem Felsen im Felsendom herumspazieren. Das war auch so eine außerordentliche Erlaubnis. Aber sonst war Forschung nicht möglich. Und so war also nicht klar, ja, wo war das Allerheiligste? Und das wurde auch durch Wilson und Warren nicht geklärt. Aber schauen Sie mal auf dem Bild, den Felsendom. Und dann sehen Sie rund um den Felsendom so ein Quadrat, ungefähr, ja? Das nennt man die Moslem-Plattform. Die ist gegenüber dem weiteren Tempelplatz, der insgesamt 144.000 Quadratmeter ausmacht, etwas erhöht. Und vielleicht können Sie auf dem Bild schon erkennen, aber ich zeige noch andere Bilder, von allen Himmelsrichtungen her gibt es Treppen, die hinaufführen auf die Plattform. Und diese Muslim-Plattform ist sehr bedeutsam, denn alle diese Treppen, die heraufführen, die sind immer schön parallel zur Seitenlinie gebaut. Aber eine Treppe, die ist völlig anormal. Diese Treppe nenne ich die Schlüsseltreppe. Sie befindet sich in der Nordwestecke dieser Plattform, dieser erhöhten Plattform. Und wenn Sie da hingehen, sehen Sie ganz klar, die ist überhaupt nicht parallel gebaut. Und schon ein anderer Archäologe aus Europa, vor Len Rittmeier, dem ist aufgefallen, die unterste Stufe dieser Treppe, die besteht aus riesigen Steinblöcken. Aber alle weiteren Stufen der Treppe, die bestehen aus kleinen Steinen. Und da hat sich Len Rittmeier gefragt, oh, ist das vielleicht eine alte Mauer, die noch zum Tempel gehörte? Ein Überrest, den die Muslime dann im 7. Jahrhundert nach Christus benutzt haben, um da ihre Treppe hinaufzubauen. Also, wir müssen zu dieser Schlüsseltreppe gehen, denn die war ganz wichtig, um das alles zu rekonstruieren, was sie jetzt hören werden. Sie sehen hier diese Stufen der Schlüsseltreppe und sehen Sie die unterste Stufe, die ist auf gleicher Ebene wie der Boden davor. Sieht man das? Aber das war vor einigen Jahren nicht so. Diese unterste Stufe, die war abgehoben. Und vor ein paar Jahren haben die Muslime auf dem Tempelberg da renoviert und haben den Boden dort in der Höhe angeglichen. Aber wenn Sie da hingehen, dann sehen Sie, oh, diese unterste Treppe, die besteht aus ganz anderen Steinen. Riesigen Blöcken. Und jetzt hier habe ich das so angezeichnet, damit Sie sehen. Sehen Sie die Linie der Treppe. Im Vergleich zu einer anderen Linie, die überhaupt nicht parallel ist, aber diese andere Linie, die ist parallel zur Plattform oben. Und so sieht man, also da ist irgendeine Anomalie. Woher kommt das? Nun, schauen Sie mal einen dieser massiven Treppensteine an. Ja? Was Sie jetzt nicht mehr sehen, aber ich habe noch ein Foto aus der Zeit, als der Boden davor noch nicht auf der gleichen Stufe war, da sehen Sie, der Rand dieses großen Steinblocks ist abgeschlagen und dann ist da so, man sagt, im Spiegel, der vorsteht. Und diese Bauweise, also diese Herstellungsweise von Bausteinen, die ist typisch für die persische Periode in Israel, im alten Israel. Ich war, die Perser hatten ja ein Weltreich ab 539 vor Christus. Und als sie den ganzen Nahen Osten erobert hatten, gaben sie den Juden, die damals in der Gefangenschaft waren, in Babylon, die Erlaubnis, ihr dürft wieder heimkehren in euer Land, das allerdings jetzt eine persische Provinz ist, und ihr dürft den Tempel wieder aufbauen. Und so wurde der Tempel wieder aufgebaut. Und jetzt sehen Sie, da findet man also Steine, die noch ganz typisch dieser persischen Epoche entsprechen, von 538 vor Christus. Ja, es ist so, anhand der Struktur der Steine in Jerusalem können Sie sofort erkennen, aus welcher Periode ein Stein kommt. Zum Beispiel, schauen Sie mal diese Steine hier an. Die sind sehr schön bearbeitet, nicht wahr? Und Sie sehen, es gibt einen Randschlag oben, rund um den Stein herum. Und dann steht da ein bisschen die Fläche vor, ja? Also das Abgeschlagene nennt man Randschlag und das, was vorsteht, das ist der Spiegel. Und dieser leicht hervortretende Spiegel hier, das ist ganz typisch für die herodianische Epoche. Also die Zeit, als Jesus Christus geboren worden war und davor, da regierte König Herodes. In dieser Zeit hat man Bausteine so hergestellt. Da sieht man also so, 2000 Jahre alt, aber diese hier mit, die sind ziemlich grob gearbeitet, sehen Sie da? Da steht der Spiegel vor wie ein dicker Bauch, aber es hat auch einen Randschlag, das ist typisch persisch. Diese Steine habe ich fotografiert, gerade beim Goldenen Tor. Ja? Da hatte ich einen guten Moment erwischt und konnte da fotografieren in aller Ruhe. Oder hier sehen Sie auch einen persischen Baustein. Zwei deutet an, der Randschlag, eins ist der vorstehende Spiegel. Aber sehr grob, nicht schön gearbeitet. Im Gegensatz zu den herodianischen Steinen. Und nun, also diese unterste Steinreihe bei der Schlüsseltreppe, die besteht aus solchen persischen Bausteinen. Und Sie sehen, die weiteren Stufen der gleichen Treppe, die haben erstens mal keinen Randschlag und es sind im Vergleich dazu ganz kleine Steine. Das sind typisch Steine aus der muslimischen Zeit. Also 7. Jahrhundert nach Christus. Ja, wenn wir schon beim Crashkurs in Archäologie in Jerusalem sind, dann möchte ich Ihnen noch diese Steine zeigen. Die sieht man auch auf der Ostmauer des Tempelplatzes. Das sind auch grob gearbeitete Steine, aber diese Art der Bearbeitung ist typisch für die hasmonäische Zeit, die Zeit der Makkabäer. 2. Jahrhundert vor Christus. Also wenn Sie jetzt gut gefolgt haben, dann können Sie beim nächsten Jerusalem-Besuch gleich sagen, islamisch, herodianisch, persisch, makkabäisch, ja? Auch wieder so ein grober Spiegel hier. aber schon ein bisschen schöner bearbeitet als die persischen. Und hier wieder herodianische. Ja, und jetzt ist Lane Rittmeier auf die Idee gekommen. Jetzt messe ich mal von dieser Schlüsseltreppe aus, wo man eben also eine Steinreihe hat, einer neben dem anderen. Und es wurde klar, der Äußerste, der hat auf beiden Seiten einen vorstehenden Spiegel. Also war das in der Mauerreihe der letzte Stein. Und jetzt hat er mal von dieser Stelle, also die Zahl 2 deutet an, die Schlüsseltreppe, rüber gemessen bis zur Ostmauer des Tempelplatzes. Und jetzt müssen Sie Folgendes wissen. In der jüdischen Überlieferung wird gesagt, dass der Tempelplatz von Salomo ein Quadrat war von 500 mal 500 Ellen. Und zwar Königsellen. Beim Tempel wurden immer die Königselle verwendet und die ist genau 52,5 Zentimeter. Die kleine Elle, die ist genau 45 Zentimeter. Und da hat er also gemessen bis zur Ostmauer und er wusste natürlich aus den Schriften von Josephus Flavius, das war ein Priester im ersten Jahrhundert nach Christus, von dem haben wir verschiedene Bücher heute noch. Und der hat erklärt, die Juden hatten einmal in der Zeit von Herodes den Tempelplatz erweitert. In alle Himmelsrichtungen, nur nicht nach Osten. In dem Osten war eben das tief eingeschnittene Kidron-Tal und das konnte man nicht aufschütten, um die Plattform zu vergrößern. Und so wusste Lane Rittmeier, also die Ostmauer, die ist immer genau am gleichen Ort geblieben seit der Zeit von Salomo. Ja, also jetzt hat man da rüber gemessen. Wissen Sie, was rauskam? 500 mal 52,5 Zentimeter. Nicht schlecht. Da schlägt ein Archäologenherz schon ein bisschen höher, kann ich Ihnen sagen. Aber, nicht wahr? Sie müssen wissen, Lane Rittmeier wusste, der ursprüngliche salomonische Tempel war ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen. Und in der Zeit ab 19 vor Christus, da wollte Herodes sich bei den Juden beliebt machen, gab ihnen enorm viel Geld, damit sie den Tempel renovieren könnten und erweitern könnten. Und da wurde der Tempel ganz massiv erweitert nach Süden, nach Westen, nach Norden, aber nicht nach Osten. Eben weil man das Kidron-Tal nicht füllen konnte. Jetzt ist natürlich die Frage, die Ostmauer, die ist ja länger als 500 Ellen. Aber was war der ursprüngliche Abschnitt von 500 Ellen? Und da ist ihm aufgefallen, wenn Sie jetzt mal gut schauen, bis zur Mauer bei Nummer 5, sieht man, dass die Mauer dort einen leichten Knick aufweist in der Richtung. Kann man das sehen? Ganz leicht. Also wenn Sie neben der Mauer spazieren, das können Sie, die ganze Ostmauer entlang, können Sie so abwandern, da sehen Sie das nicht. Das sieht man nur aus dem Flugzeug. Aber da ist klar, da ist ein leichter Knick. Und da hat er sich gesagt, oh, interessant, eine Richtungsänderung könnte ein Hinweis sein, dass dort später eine neue Mauerarbeit angesetzt worden ist. Verstehen Sie? Ja, und da hat er also runtergemessen bis zum Knick. Und was gab's? 500 Königsellen. Oh, und jetzt ist es eigentlich nicht mehr so einfach, nicht mehr so schwierig, jetzt muss man einfach ein Quadrat machen. Und damit hat er das 500-Ellen-Quadrat des salomonischen Tempelplatzes wieder ermittelt. Fantastisch. Und dann fiel ihm plötzlich auf, oh, diese Untergrundstrukturen von Wilson und Warren im 19. Jahrhundert entdeckt, die stimmen genau überein, die passen genau zu dieser zu diesem 500-Ellen-Quadrat. Also Untergrund und das, was er oben gefunden hat, das passt zusammen. Ja, schauen Sie sich nochmals den Tempelplatz heute an. Sie sehen, diesen großen Platz von 144.000 Quadratmetern und die Moslem-Plattform im Zentrum. Aber jetzt war klar, da, das war der eigentlich heilige Bereich des Tempels. Und dann hat man den Tempel eben erweitert nach Süden. Das wäre hier im Bild links. Sie sehen dort, wo die El-Aqsa-Moschee ist, ganz am Südende. Das ist also ein Bereich, der war, noch, gehörte noch nicht zum Bereich des Salomonischen Tempels. Aber der Tempel zur Zeit von Jesus Christus, der wurde eben dort im Süden massiv erweitert. Und auf diesem Bereich der Erweiterung steht heute noch die El-Aqsa-Moschee aus dem Jahr 715 nach Christus. Aber eben auch nach Westen wurde erweitert und ganz stark nach Norden. Sehen Sie, dieses Stück im Norden mit Bäumen bepflanzt. Und dort war ursprünglich ein Tal. Das war das Bezetta-Tal. Und das hat man also ab 19 vor Christus hat man dieses Tal aufgeschüttet, um die Plattform nach Norden vergrößern zu können. Das ist enorm. Und natürlich mit der Zeit ist dieses riesige Füllmaterial abgesackt. Ja, gehen Sie mal dorthin spazieren, das sehen Sie jetzt auf dem Luftbild nicht, aber Sie müssen da ein bisschen herumspazieren, dann sehen Sie, das geht so wie in eine Badewanne runter. Ja? Das ist das Material, das sich eben später abgesetzt hat. Jetzt im Modell sehen Sie das eigentliche Tempelhaus im Mittelbereich, umgeben von innersten Höfen. Aber dann sehen Sie eine Mauer, die ein Quadrat bildet. Das ist das 500 Ellen Quadrat. Und jetzt sehen Sie, nach Süden ist es erweitert, nach Westen ist es erweitert und ganz stark nach Norden. Diese inneren Vorhöfe, gerade rund um das Tempelhaus, die sind in der talmudischen Überlieferung sehr genau beschrieben, wie groß diese Vorhöfe waren. Aber es hat ein Problem gegeben. Im Talmud steht nicht, diese innersten zwei Vorhöfe, gerade um das Tempelhaus herum, die sind so rechteckig, ja, in der Form. Wir bilden zusammen ein Rechteck. Aber es war nicht klar, wo innerhalb dieses 500 Ellen Quadrates befinden sich diese zwei innersten Vorhöfe. Eines war klar, im Talmud steht, dass die Verteilung ungleich war. Aber Len Rittmeier wurde fündig, als er einen mittelalterlichen jüdischen Kommentar über den Talmud, über das Traktat mit dort im Talmud fand. Dort werden die Maße ganz genau erklärt. Und zwar so. Sie sehen, ich habe jetzt eingezeichnet dieses Rechteck der innersten zwei Vorhöfe, Frauenvorhof und Lager der Schechina nennt man das. Und jetzt sehen Sie im Osten, O, das ist ein Abstand von 213 Ellen. Im Süden S 250 Ellen. Im Norden N 115 Ellen. Und jetzt hat Len Rittmeier dieses Rechteck der innersten Vorhöfe schön eingezeichnet und ein Schock. Ja, das würde bedeuten, das eigentliche Tempelhaus stand genau auf dem Felsen im Felsendom. Boah. Es gab nämlich immer Leute, die haben gedacht, vielleicht kann man mit den Muslimen einen Kompromiss schließen bei einer Wiederaufrichtung des Tempels. Wenn das Allerheiligste viel mehr nördlich war zum Beispiel oder viel mehr südlich, dann kann man dann das Tempelhaus einfach da ein bisschen verschoben aufbauen. Aber jetzt war klar, nein, wirklich, die haben das im 7. Jahrhundert nach Christus genau dorthin gebaut, wo ursprünglich das Allerheiligste der Juden war. Das macht im Nachhinein klar, dass die damals noch wussten, wo das Allerheiligste war. Und die haben eben diesen Felsendom dorthin gebaut, um zu zeigen, dass der Islam erhaben ist über das Judentum. Ja? Denn wenn jeden Tag fünfmal gerufen wird von Tempelplatz, Allahu Akbar. Das heißt nicht, Allah ist groß. Das wäre Allahu Kabir. Aber Akbar, das ist der Komparativ größer. Allahu Akbar heißt, Allah ist größer.
als das Judentum, als das Christentum. Und übrigens, die Kuppel dieses Domes wurde bewusst höher gebaut als die Kuppel der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem, von Ost-Jerusalem. Um zu zeigen, dass eben der Islam erhaben ist über das Christentum. Ja? Ja, jetzt war für ihn klar, das Allerheiligste muss dort gewesen sein, wo der Fels ist. Also diese Tradition im Judentum, die muss die richtige gewesen sein. Und dann hat er versucht, in der weiteren Zeit die ganze Geschichte des Tempelberges zu ermitteln aus der Literatur. Und da wurde klar, schon in der Zeit der Makkabäer wurde der Tempelplatz nach Süden ein bisschen erweitert, wie Sie das hier sehen. Aber dann eben ab 19 vor Christus, als der Tempel auf die doppelte Größe erweitert worden war, doppelt so groß wie der Salomo-Tempel. In der Zeit, in der Jerusalem zur größten Schönheit ihrer ganzen Geschichte aufstieg, da wurde der Tempelplatz eben noch mehr nach Süden ausgeweitet. Und Sie sehen hier jetzt klar, auch nach Westen, die hinterste Linie, und nach Norden, wo das Bezetertal aufgefüllt wurde. So. Es war klar, der Felsendom ist der Standort des Tempelhauses gewesen. Genau da, wo dieser Dom steht, stand früher das Heilige und das Allerheiligste im eigentlichen Tempelhaus der Juden. Und jetzt war ihm klar, ich sollte eigentlich den Felsen im Dom untersuchen. Aber das geht ja nicht, ja? Und darum ging er als Tourist oft auf Besuch. Das ging damals noch. Seit 2000 geht das gar nicht mehr. Also da kommen sie nicht mehr rein. Wobei jetzt zwei Freunde von mir, die sind vor kurzem, waren die drin. Und jetzt weiß ich noch einen Trick, wie man trotzdem reinkommen könnte. Und zwar über einen Palästinenser in Bethlehem. Den hatte ich den empfohlen. Mit dem kommt man gut in palästinensische Gebiete rein. Und der hat dann ihnen den Tipp gegeben, wie sie in die Moschee reinkommen. Ah, aber eben, ich war leider nicht dabei. Aber normalerweise, das müssen Sie wissen, da kommen sie jetzt nicht mehr rein. Aber damals, Len Rittmeier konnte da rein und konnte diesen Felsen untersuchen. Ja, ich würde vorschlagen, jetzt machen wir eine kleine Pause, damit Sie sich nicht überfordern. Bach hat gesagt, Musik muss zur Ehre Gottes sein und zur Erquickung des Gemüts. Also in diesem Sinn. Und zwar spiele ich den zweiten Satz aus dem D-Dur-Violinkonzert von Mozart, KV 211. Also, wir gehen in den Felsendom rein. Sie sehen da im Zentrum diesen gewaltigen Felsen. Und er ist wirklich das Zentrum dieses Domes, der rundherum achteckig gebaut worden ist. Das Typische einer Moschee ist die Ausrichtung nach Mekka, nicht wahr? Die El-Aqsa-Moschee am Südende des Tempelplatzes, die ist nach Mekka ausgerichtet. Aber dieser Dom wurde von den Muslimen als heiliger Schrein gebaut um den Felsen herum. Im Islam sagt man, von diesem Felsen sei Muhammad in den Himmel gegangen, um bei Allah die richtige Art des Betens zu lernen. Es ist die Auslegung zur Sure 17 im Koran. Dort wird von einer Nachtreise gesprochen zu dem weitest entfernten Anbetungsplatz. Und weitest entfernt heißt El-Aqsa. Und Später in der Geschichte des Islams hat man das so interpretiert: Diese Sure spreche davon, dass Muhammad von Mekka aus auf Al-Burak, einem geflügelten weißen Pferd, nach Jerusalem geritten sei. Er habe an der Stelle der späteren El-Aqsa-Moschee Al-Burak angebunden und dann sei er zum Felsen gegangen, von dem man im Islam sagt, auf diesem Felsen habe Abraham einst Ismail, nicht Isaak, Ismail opfern wollen. Und dann von diesem Felsen aus sei eben die Himmelfahrt von Muhammad geschehen, er sei dann wieder zurückgekehrt und mit Al-Burak noch vor Beginn des Morgengrauens nach Mekka zurückgekehrt. Also so wird heute begründet, warum dieser Fels im Islam so wichtig ist. Palästinenser sagen, also islamische Palästinenser, es gibt ja auch Christen, islamische Palästinenser sagen, dass das der wichtigste Ort im Islam sei, gerade nach Mekka und Medina. Nun hat also Lane Rittmeier die Geschichte untersucht und er hat festgestellt, die Muslime haben kaum etwas an dem Felsen geändert. Aber es gab ja im Mittelalter ein Königreich der Kreuzfahrer in Jerusalem. Die haben die Muslime vertrieben und haben den Felsendom umgewandelt in eine Kirche. Aber als Europäer fanden sie diesen Felsen in der Mitte ihrer jetzt Kirche nicht so ästhetisch. Und so haben sie ihn stark verändert. Die haben darüber einen Hochaltar mit Stufen gebaut. Und dazu haben sie an dem Felsen sehr viel zerstört. Sie sehen, wenn Sie mal den Felsen sehen auf der rechten Seite, da ist es zuerst ein bisschen glatt, ja, und dann kommt so ein bisschen wie eine Stufe, und dann nochmals eine Stufe. Dort haben sie diese Treppen zum Hochaltar herausgeschlagen. Die haben also enorm viel zerstört. Und sehen Sie vielleicht nach rechts, nach links hin, da sieht man, da ist viel Gestein rausgeschlagen worden. Der Fels geht natürlicherweise dort runter wie eine Rampe nach Osten. Also hier ist im Bild ist rechts Westen, links Osten. Oben ist Norden, Süden und dann unten Norden. Ja, da haben sie viel Gestein herausgeschlagen und Rittmeier konnte auch feststellen, das Gestein hat man dann in Europa für Gold verkauft. Und zwar im gleichen Gewicht, 1:1. Ich sage Ihnen nicht, wie Sie Gold machen sollen, aber einfach, damit Sie wissen, da wurde sehr viel dran zerstört und verändert. Aber ihm fiel weiter auf, oben im Bild, also im Norden, da kann man sehen, dass der Fels künstlich bearbeitet worden ist. Dass da Unebenheiten künstlich ausgeglichen worden sind. Und zwar genau auf einer Breite von 3,15 Meter. Und ihm als Architekt, Archäologen, war natürlich bekannt von anderen Ausgrabungen hier. Im Altertum hat man, wenn man gescheit war, das Haus nicht auf den Sand gebaut, sondern auf den Felsen. Wie im Gleichnis in der Bergpredigt, nicht wahr? Matthäus 7. Der Törichte baut sein Haus auf Sand und dann im Sturm bricht das Haus zusammen. Aber der Kluge baut sein Haus auf den Felsen. Und so hat man an der Stelle, wo man die Mauersteine auflegen wollte, hat man den Felsen ein bisschen bearbeitet, damit man die Steine gut hinplatzieren konnte. Also für ihn war klar, diese Spuren, die man hier sieht, weisen darauf hin, dass dort war eine Mauer einmal. Auf dem Felsen 3,15 Meter dick. Aber sonst fand er keine solche Spuren mehr. Das war also die einzige Mauer auf dem Felsen. Und nun ist interessant, vom jüdischen Tempel wird in Hesekiel 41, Vers 5 gesagt, dass die Mauerdicke beim Allerheiligsten 6 Ellen beträgt. 6 mal 52,5 gibt 3,15 Meter. Exakt. Und dann hat er sich überlegt, ja, aber wenn man keine weitere Mauer mehr feststellen kann, wo waren dann die weiteren Mauern? Aber sehen Sie, ganz rechts, dieser Fels hat da eine sehr scharfe Kante und ist natürlich. Da hat er sich überlegt, ja, vielleicht hat man hier entlang dieser Kante die Mauer gebaut. Ja? Und sehen Sie, auch im Norden, da ganz unten, ist der Fels wieder sehr geradlinig. Auch eine natürliche Kante, sehr, sehr geradlinig. Und dann hat er sich gesagt, ja, dann war die Mauer wohl da. Und jetzt, der Abstand von Mauer zu Mauer beträgt 10,50 Meter. Ja, jetzt schauen Sie mal nach in 1. Könige 6, Vers 20, da wird vom jüdischen Tempel, da geht es um den Salomo-Tempel, gesagt, das Allerheiligste sei ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Ja, 20 Ellen, 20 mal 52,5 Zentimeter gibt 10,50 Meter. Ja, es passt genau, wie es da ist. Und dann war natürlich nicht mehr schwierig herauszufinden, wo der Scheidevorhang war. Man konnte den Scheidevorhang so einzeichnen. Tja, das heißt also, am Yom Kippur, das war ja der einzige Tag, wo der höchste Priester, der hohe Priester, einmal ins Allerheiligste gehen konnte. Der ging also da im Prinzip über eine Rampe hoch auf den Felsen. Und jetzt fällt auf, ganz zentral in diesem Rechteck gibt es da eine Vertiefung. Ich habe die noch ein bisschen sichtbar gemacht. Und zwar ist es eine Vertiefung von 131 Zentimeter auf 100 Zentimeter. Und ist wirklich zentral in diesem Rechteck von 20 mal 20 Ellen. Und Sie sehen auch die Seitenlinien, die... Ich bin kein Picasso und auch nicht ein Rembrandt. Und also es ist effektiv schön parallel zu den Seitenlinien. Und ganz genau im Zentrum des Quadrats, dieser Vertiefung. Und die Feststellung, die Länge, 131 Zentimeter. Ja, das ist doch interessant, denn in 2. Mose 25, Vers 10 wird gesagt, die Bundeslade, die ja im Allerheiligsten stand, die hatte eine Länge von 2,5 Königsellen. Das ist 131 Zentimeter. Wow! Jetzt stellt sich die Frage, ja, haben wir hier den Standort der Bundeslade gefunden? Und tatsächlich, in 1. Könige 6, Vers 19, da wird von König Salomo gesagt, und das Allerheiligste im Innersten des Tempelhauses richtete er zu, um die Bundeslade dorthin zu setzen. Also da hat Salomo etwas speziell eingerichtet im Allerheiligsten, damit man die Bundeslade dort unterbringen könnte. Übrigens, in 1. Könige 8, Vers 6 steht, und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste. Da wird also gesagt, die Bundeslade hatte einen Ort, ihren Ort. Da, zentral, genau entsprechend der Länge. Aber jetzt gibt es doch einen Schönheitsfehler, nicht wahr? Die Breite der Bundeslade ist nämlich nach 2. Mose 25, 10 1,5 Ellen. Und das wären 79 Zentimeter. Aber die Vertiefung hier ist 100 Ellen. Nicht, alles hat so schön gepasst bis jetzt, aber da sind wir doch 21 Zentimeter daneben. Nun, man muss nicht so schnell aufgeben, wenn man die Bibel studiert. Da muss man weiterarbeiten und denken und lesen und genau lesen. Es lohnt sich, die Bibel ganz genau zu lesen. Und dann kam Lane auf 5. Mose 31, Vers 26. Dort wird nämlich gesagt, dass das fünfte Buch Mose, das Original von Mose, sollte jeweils neben die Bundeslade platziert werden. Ja gut, wenn also im Salomonischen Tempel das Original des fünften Buches Mose neben der Bundeslade platziert war, dann braucht es für diese Schriftrolle genügend Platz. Das war eine dicke Rolle. Ja, 34 Kapitel im Hebräischen. Und da konnte man die Rolle gerade in diese 21 Zentimeter schön in die Vertiefung neben die Bundeslade setzen. Es geht alles schön auf. Also, hier im Modell sehen Sie die Bundeslade. Jetzt kommt noch etwas dazu. Dieser Fels ist also so, dass er natürlicherweise nach Osten über eine Rampe runtergeht. Und das, was Sie dann jenseits des Scheidevorhanges, links im Bild, ja, haben, das ist der Boden des Heiligen. Das ist das Heilige und dann das Allerheiligste. Und das geht so runter, 3,15 Meter. Nun ist aber interessant, in Hesekiel 41, Vers 8 wird vom jüdischen Tempel gesagt, dass er rundherum um das Tempelhaus eine Auffüllung habe von einer Rute. Eine Rute ist in Hesekiel klar definiert als 6 Königsellen. Was ist 6 mal 52,5? 3,15 Meter. Aha. Da wird eben gesprochen, dass da dieser Unterschied ausgeglichen wird. Und so war das im Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Man hat riesige Steinblöcke aufgelegt auf den Grundfelsen und so das Niveau des Heiligen praktisch angeglichen an das Niveau des Allerheiligsten. 3 Finger breit Unterschied haben wir gemacht. Also, passt auch. Also auch die natürliche Beschaffenheit des Felsen, die Maße, die stimmen genau mit dem, was überein, was die Bibel sagt. Und jetzt ist also klar, das Allerheiligste war auf dem Felsen. Nun, oh, da ist ein Schreibfehler. Das sollte heißen Hesekiel 43, Vers 12. Ja, dort in Hesekiel 43, Vers 12 wird nämlich vom jüdischen Tempel gesagt, dass er auf dem Gipfel des Berges ist. Dort ist das der heiligste Ort des ganzen Berges. Ja, und effektiv, dieser Fels ist die natürliche Bergspitze von Zion. Also Sie sehen, man hätte den ganzen Weg auch anders gehen können. Man hätte diese Stelle aus Hesekiel nehmen können. Das muss ja auf der Bergspitze sein, der Fels ist die Bergspitze. Und jetzt rechnen wir all die Maße von da aus. Aber Len Rittmeyer hat nicht diesen Weg gemacht, sondern er ist von den äußeren Bereichen des Tempelberges, von der Schlüsseltreppe gekommen, hat gemessen bis zur Ostmauer, hat so das 500-Ellen-Quadrat ermittelt und dann die innersten Vorhöfe, die mussten irgendwie da, aber nicht schön zentral, sondern ein bisschen dezentralisiert verlegt werden, aber da fand er in der jüdischen Literatur auch die Ellenangaben, hat es eingefügt und er kam auf das gleiche Ergebnis. Auf dem Gipfel des Berges. Und jetzt fällt Ihnen vielleicht noch etwas auf. Dieser Fels war das Fundament des Tempels, des Tempelhauses. Denn die Südmauer, die war ja aufgebaut auf dem Felsen. So war der Fels das Fundament. Aber wir haben gesehen, die Westmauer und die Nordmauer, die waren gebaut entlang der natürlichen Kante des Felsens. Und damit hat der Fels eine Ecksteinfunktion. Ich muss erklären, was der Eckstein war im Altertum. Also, der Gescheite baut sein Haus auf den Felsen. Der Fels ist das Fundament. Und jetzt, der erste Stein, der auf das Fundament aufgelegt wird, das ist der Eckstein. Denn seine Position bestimmt dann 2 Mauerlinien. Und damit wird der Eckstein quasi zum führenden Stein des Hauses, der die Struktur des Hauses vorgibt. Das ist der Chef der Bausteine. Aber normalerweise waren Fundament und Eckstein zwei unterschiedliche Dinge im Bauen. Aber hier ist es vereinigt. Und als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, oh, das ist genau, was man in Jesaja 28 findet. Und zwar in diesem Vers 16, da wird der Messias, der verheißene Erlöser im Alten Testament angekündigt. Und auch die alten Rabbiner haben erklärt in ihren Schriften, dieser Vers spricht von dem Messias. Aber der Messias wird hier verglichen mit einem Stein. Und jetzt lese ich vor. Darum, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Einen bewährten Stein. Einen kostbaren Stein. Einen kostbaren Eckstein. Eine feste Grundlage. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Also der Messias wird hier verglichen mit einem Stein auf dem Tempelberg. Und dieser Stein ist ein kostbarer Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet. Das will bedeuten, die Menschen sollen sich ausrichten nach dem Messias. Das, was er sagt, das ist für sie bestimmend. Aber weiter wird gesagt, er ist eine feste Grundlage, ein Fundament. Das heißt, die Menschen sollen auf den verheißenen Erlöser ihr Leben als Grundlage aufbauen. Das ist die Basis, die wirklich hält. Aber sehen Sie, was mir auffiel, war, ja, da wird gesagt, nicht irgendwo von einem Stein, der Eckstein und Fundament ist, sondern es wird ganz klar mit Zion in Verbindung gebracht. Und genau da war das schon beim Salomo-Tempel, dass eben das Zentrum des Tempels, das war dieser Fels im Allerheiligsten, der effektiv Fundament und Eckstein in einem war. Und dieser Fels wird also als Bild, als Gleichnis, als Symbol, wie Sie dem sagen wollen, von dem Messias, und das ist Jesus Christus. Denn er hat ja über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament auf den Messias hin durch sein Kommen erfüllt. Also, und von Jesus Christus wird gesagt, damit er ist, soll die Ausrichtung sein, die Bestimmung sein, Eckstein. Er soll unser Fundament sein. Und dann wird verheißen, wer eben auf Jesus Christus vertraut, an ihn glaubt, der muss dann nicht ängstlich herumrennen im Leben. Ja, wenn Krisen kommen, dann geht man plötzlich zu dem und sucht Hilfe dort und sucht Hilfe dort und man weiß nicht mehr, an wen man sich richten soll. Nicht wahr? Vielleicht kennen Sie das. Und hier wird gesagt, wer glaubt eben an diesen Messias, der Eckstein und Grundlage ist, der wird nicht ängstlich herumspringen müssen. Und nun ist interessant, im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus von Jesus Christus in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also auch hier wird wieder gesagt, Jesus Christus ist das Fundament. Und wenn man sein Leben, seine ganze Existenz auf diese Basis baut, dann hat man eben nicht auf Sand gebaut, sondern dann hat man eine Grundlage, die für alle Zeit und alle Ewigkeit hält. Aber auch da ist wieder das Bild aufgenommen von diesem Fundament. Und dann lesen wir im Alten Testament, Psalm 18, Vers 31. Da sagt König David, denn wer ist ein Fels außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Also wir sehen, hier wird Gott verglichen mit einem Fels, der eben nicht wankt und wackelt. Und sie tranken alle denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der nachfolgte. Der Fels aber war der Christus. Also hier erklärt Paulus die Symbolik dieses Felsens, aus dem Wasser kam, nach dem Auszug aus Ägypten, das weist hin auf Jesus Christus. Er ist der Fels. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Dann habe ich mir weiter Gedanken gemacht. 2. Samuel 22, Vers 47. Dort heißt es, David betet, und erhoben werde Gott, der Fels meines Heils. Hier wird Gott also nicht nur Fels genannt, sondern der Fels des Heils, der Fels der Rettung, nicht wahr? Und jetzt muss man sich das konkret überlegen. Immer an Yom Kippur, im Herbst, am ersten Tischri, da ging der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste hinein. Und zwar, der Scheidevorhang machte klar dem ganzen jüdischen Volk, es gibt ein Problem zwischen Gott und uns Menschen. Da ist ein Vorhang, das ist eine Scheidung, das ist eine Trennung. In Jesaja 59, Vers 1 und 2 wird erklärt, unsere Schuld, unsere persönliche Schuld hat eine Trennung gemacht zwischen Gott und uns. Also dieser Scheidevorhang zeigt an, wir alle haben ein Problem mit Gott. Oder besser gesagt, Gott hat ein Problem mit uns. So ist richtig. Ist eine Trennung. Aber eben einmal am Yom Kippur, da musste das ganze Volk Israel die persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen und bereuen. Und der Hohepriester ging mit dem Blut eines stellvertretenden Tieropfers ins Allerheiligste hinein. Er hat das in einem goldenen Gefäß, das auch unten spitz verlief, hat er einmal mit dem Finger reingetaucht und einmal auf den Deckel der Bundeslade gesprengt. Und siebenmal davor, also auf den Felsen, siebenmal gesprengt. Und dann ging er wieder hinaus und Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Jubel war. Jedes Jahr in Israel, wenn der Hohepriester herauskam, lebendig. Ja, wenn Gott das Opfer abgelehnt hätte, dann wäre er nicht mehr lebendig rausgekommen. Darum hat man übrigens von einer gewissen Zeit an begonnen, dem Hohepriester ein Seil um den Fuß zu binden. Das ist also keine Legende. Ich kann Ihnen die Stelle zeigen in dem rabbinischen Buch Zohar, wo das überliefert ist. Damit man also im Todesfall den Hohepriester evakuieren konnte. Durfte ja niemand reingehen, nicht wahr? Aber das war eine Spannung. Nimmt Gott das Opfer an? Wird er uns gnädig sein? Wird er vergeben? Und dann kommt er raus. Der Hohepriester lebt. Und dieser Fastentag, Yom Kippur, ist der Tag, wo man weint, wo man schreit, wo man auch die Kleider zerreißt und wo man sich auf die Brust schlägt. Wenn man sich bewusst ist, was habe ich gemacht? Und gerade im vergangenen Jahr. Aber vergibt Gott diese Unsicherheit, diese Ungewissheit. Und dann der Hohepriester kommt. Gott hat vergeben. Und zwar ist das Blut gesprengt auf dem Felsen. Und so symbolisiert doch dieser blutbesprengte Fels Gott als den Gott, der Fels meiner Rettung ist. Der Fels meines Heils. Und Sie müssen sich das ganz konkret vorstellen. Der Hohepriester ging immer barfuß. Man durfte keine Schuhe tragen, überall auf dem Tempelplatz. Alle waren barfuß. Aber der ging barfuß hinein. Der stand da auf dem Felsen, barfuß. Auf dem Fundament, ja? Aber auf dem Fundament, das blutbesprengt war. Und so konnte Gott vergeben. Und man wusste im Judentum, was das eigentlich bedeutet. Es war klar, diese Tieropfer, die sind nur Symbole. Zum Beispiel in dem rabbinischen Buch Schneeluchot, jüdisches, rabbinisches Buch, da steht, dass der Messias einmal durch sein Blut, Bedamo, Jechaper, durch sein Blut sühnen wird, unsere Sünde. Man wusste, das weist hin auf den versprochenen Retter. So wie das in Jesaja 53 gesagt war, der Messias, wenn er kommt, wird er sterben und leiden für unsere Sünden. Er wird sein Blut geben und durch das Blut werden wir gerettet werden. Ja, und so stand also der Hohepriester auf dem Fundament, blutbesprengt und konnte vor Gott stehen. Ich war, wenn wir uns mal überlegen würden, die Bibel sagt, jeder Mensch, der je gelebt hat, wird einmal vor Gott stehen und Gott Rechenschaft ablegen. Was sollen wir dann sagen? In Hiob 9 steht, auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten können. Ich war heute, da wird geschimpft gegen Gott. Manchmal, wenn Sie auf Blogs gehen, aber darum empfehle ich das schon gar nicht mehr, da wird oft so übel gesprochen. in Internetblogs. Aber was man da für Anschuldigungen gegen Gott finden kann, aber man muss sich im Klaren sein, die machen das jetzt auf den Blogs, aber wenn wir einmal vor Gott stehen werden, dann kommt nichts mehr. Auf tausend wirst du nicht, ihm nicht eines antworten können. Aber wenn man sagen kann, ich stehe auf dem Fundament Jesus Christus, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, er hat sein Blut gegeben, der Messias ist ja gestorben, um unsere Sünden zu sühnen, auf dieser Grundlage komme ich vor Gott, dann kann man stehen. Sie sehen, so werden Sie ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Fundamentalist. Aber eben, das dürfen Sie nie einfach so sagen, ja? Also ich will auch nicht irgendwo in einer, sagen wir, einem Leserbrief in der Zeitung schreiben, ich bin ein Fundamentalist. Ja, man muss ja so sprechen, dass die Leute einen verstehen. Oder zumindest, man muss sich Mühe geben. Und wenn man so etwas sagt, muss man immer erklären, was man genau damit meint. Aber eben, ein Fundamentalist ist einer, der auf dem Fundament Jesus Christus vor Gott kommt. Und nun müssen Sie sich im Klaren sein, Jesus Christus ist gestorben, aber am dritten Tag ist er aus dem Grab hervorgekommen. 500 Augenzeugen haben ihn gesehen, aber die Masse Israels hat ihn nicht mehr gesehen, nach der Grablegung. Aber die, die ihn gesehen haben, die wussten, das Opfer ist angenommen. Das ist wie der Hohepriester, der wieder rauskommt, nicht wahr? Die Auferstehung von Jesus Christus ist der Beweis, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Und die Bibel sagt, in der Zukunft, wenn Jesus Christus wiederkommt auf dem Ölberg, Sacharja 14, dann wird Israel als Volk ihn auf dem Ölberg sehen. Es steht sogar in Sacharja 12, Vers 10, in der jüdischen Bibel, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ich kann Ihnen sagen, wie die dann jubeln werden. Da ist ein Yom Kippur heute nichts mehr dagegen. Jubel, er ist da, er lebt und das Opfer ist angenommen worden. Ja, und interessant ist nun Folgendes. Jesus Christus sagt in Matthäus 16 zu Petrus, nachdem er das Zeugnis, das Bekenntnis abgelegt hat, du bist Christus, das heißt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus Christus in Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, griechisch Petros, ja, lateinisch Petrus, das ist das Gleiche. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde oder meine Kirche bauen, griechisch Ekklesia. Kirche meint alle, die an Jesus Christus glauben, zusammen. Die bilden die Kirche, die Gemeinde. Und Jesus Christus sagt also, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hades Pforten, das ist das Totenreich. Also auch die Verfolgung der Kirche wird nicht zum Untergang des christlichen Zeugnisses führen. Aber jetzt haben wir da ein Problem. Was ist Petrus? Petros. Ja, aber da steht ja noch was von einem Felsen. Ja, und wissen Sie, was im Griechischen steht? Petra. Nicht Petros. Petra. Also, das bezieht sich nicht auf den Menschen Petrus. Obwohl er ein ganz wichtiger Mann war. Der führende Apostel der Zwölf. Aber Jesus Christus sagt, du bist Petros. Und was ist denn der Unterschied im Griechischen zwischen Petros und Petra? Ja, machen Sie eine Wortstudie. Schauen Sie, wie die alten Griechen diese Wörter verwendet haben. Und hier haben wir das, was wir in der Sprachwissenschaft nennen, eine Opposition. Ja, wenn diese ähnlichen Begriffe einander begegnen. Und dann ist ganz klar, Petra, das können Sie verwenden zum Beispiel für ein Felsmassiv. Oder für einen riesigen Felsblock. Und Petros ist im Kontrast zu Petra ein Stein. Also Jesus Christus sagt nicht, Petrus, du bist das Fundament der Kirche, sondern du bist ein Petros, ein Stein, ein Baustein. Und ich werde meine Gemeinde auf diese Petra bauen, diesen Felsen. Ja, wer ist denn die Petra? Ja, Petrus hat gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Bibel sagt, Jesus Christus ist Gott. Und Psalm 18 sagt, wer ist ein Fels als nur unser Gott? Also Jesus Christus sagt, du hast dieses Bekenntnis abgelegt zu mir als Messias, als Sohn Gottes. Das ist das Fundament, das ist der Fundamentfelsen. Auf den werde ich die Gemeinde wie einen Tempel bauen. Und alle, die an mich glauben, die sind Steine an diesem Gebäude. Und Petrus, du bist da ein Baustein. Und ich kann dir sagen, dieses Gebäude wird nie untergehen. Die sehen also, Kirche ist im biblischen Sinn nicht ein Gebäude. So wie der Kölner Dom. Das war ein unglaubliches Meisterwerk der Architektur. Aber Kirche im eigentlichen Sinn des Wortes, das ist alle, die an Jesus Christus als ihren Retter glauben, zusammen. Und ich komme auf diesen Punkt noch zurück. Aber zuerst möchte ich noch etwas sagen. In Matthäus 27, Vers 51, im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu, lesen wir, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Warum wurde der Scheidevorhang im Tempel in dem Moment, als Jesus Christus starb, zerrissen von Gott, von oben nach unten? Das war Gottes Hand. Ja, um zu zeigen, jetzt mit dem Tod des wahren Opfers, das alle Tieropfer des Tempels erfüllt hat in seinem Opfer, ist das Problem, das Gott mit uns hat, grundsätzlich gelöst. Der Zugang ist offen. Der Vorhang wurde zerrissen, um zu zeigen, jetzt gibt es einen Zugang zu Gott. Und schauen Sie, ich war mal in einer Kirche und die war so gebaut, ich war der große Raum in Entsprechung zum Heiligen im Tempel und dann da hinten der Bereich des Allerheiligsten war gezeichnet als, war gemalt als ein Scheidevorhang. Und davor war Jesus Christus gemalt am Kreuz, gestorben. Denn die Seite, die von einem Soldaten mit dem Speer geöffnet worden war, die war sichtbar. Aber ich habe schon gut geschaut. Der Vorhang war nicht zerrissen. Oh. Kann es sein, dass wir Menschen es vorziehen, dass das Allerheiligste geschlossen bleibt? Aber hier wird gesagt, nein, der Zugang ist offen. Und was wir tun müssen, ist unsere Schuld Gott bekennen. Und wer das ganz aufrichtig tut, der darf wissen, Gott sagt die Vergebung zu. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann kann man sagen, ja, ich habe mich auf dieses Fundament, diesen blutbesprengten Felsen gestellt. Ja, also das mit dem Yom Kippur und dem hohen Priester einmal im Jahr, im Allerheiligsten, das wird beschrieben in 3. Mose 16 in ihrer Bibel. Und da brachte eben der hohe Priester das Blut von einem Ziegenbock, der stellvertretend starb, für die Menschen, die Sünder, hineingebracht. Und nun, vielleicht sind Sie ganz enttäuscht wegen Petrus. Ja, ich meine, wenn man das immer so gehört hat, das ist schon irgendwie speziell. Aber ich meine, wir orientieren uns ja an der Heiligen Schrift. Ja? Wir müssen unseren Glauben immer an der Heiligen Schrift wieder ausrichten und korrigieren. Das ist der Maßstab. Und nun in Epheser 2, Vers 20 schreibt der Apostel Paulus wieder über die Kirche. Mit dem Vergleich, alle Gläubigen zusammenbilden Gottes Tempel. Und da steht, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ja, jetzt sind Sie vielleicht überrascht. Ja, wieder, das kommt sehr oft vor, wenn Sie die Bibel lesen. Es gibt eine Überraschung um die andere. Jetzt hat doch der gleiche Paulus, der den Epheserbrief geschrieben, in 1. Korinther 3 gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und hier steht, Die Gemeinde, die Kirche sei aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und neutestamentlichen Propheten. Ja, dann wären die auch ein Fundament. Ja, das muss man so verstehen. Der Fels hier des Berges Zion stellt Jesus Christus symbolisch dar. Er ist das Fundament. Aber Sie wissen ja, diese 3,15 Meter Unterschied zum Allerheiligsten, die wurden ausgefüllt mit riesigen Steinblöcken, Bausteinen. Und diese Bausteine ganz unten auf dem Fundament, gewissermaßen wie ein Fundament auf dem Fundament, die symbolisieren die Apostel. Die 12 Apostel für Israel, die 12 Stämme, und der Apostel Paulus für alle nichtjüdischen Völker. Und die Propheten, das sind die Schreiber des Neuen Testaments, die keine Apostel waren, aber trotzdem Propheten. Markus, Markus-Evangelium, Lukas, Lukas-Evangelium, Jakobus-Brief, Judas-Brief, das waren keine Apostel, das waren neutestamentliche Propheten. Die sind die Basis. Da baut die Kirche auf. Das ist die Basis. Wenn Sie die Bibel aufgeben, dann haben Sie die ganze Grundlage des Christentums aufgegeben. Darum steht auch im Judasbrief: Ich habe euch diesen Brief geschrieben, um euch zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der Glaube der Bibel ist ein für allemal überliefert worden. Gott gibt nicht neue Offenbarungen danach. Die Bibel ist abgeschlossen mit der Offenbarung am Ende des ersten Jahrhunderts. Und jetzt ist das die Grundlage, auf der das Christentum steht. Und dafür muss man hinstehen. Also, jetzt wird alles klar. Ach so, diese Grundlage der Apostel und Propheten, das sind diese Füllsteine. Jetzt wieder Matthäus 16. Du bist Petros. Ja, aber natürlich schon ein ganz wichtiger Stein. Petrus, aber nicht der Fels. Du bist Petros und auf diese Petra, und im Alten Testament in der griechischen Übersetzung wird eben Fels mit Petra wiedergegeben. Und sogar Petrus selber in 1. Petrus 2 verwendet den Ausdruck Petra für Jesus Christus. Also das ist wirklich klarer Beweis. Ja, und jetzt konnte Lane Rittmeier aufgrund dieser Ausgangslage alle weiteren Gebäude rund um das Tempelhaus, die Position des Altars, des Waschbeckens, den Frauenvorhof, alles konnte er genau ermitteln. Nicht mehr so schwer, jetzt muss man einfach die Ellenangaben, die überliefert sind, muss man jetzt einsetzen. Und da kann man also auf den Tempelberg gehen, ja, ich war schon viel mit Gruppen da, und dann vor Ort erkläre ich, da war der Altar, auf dem die Opfer dargebracht wurden, vor dem Tempelhaus. Ja? Gerade außerhalb von dem Felsendom. Das muss man natürlich nicht provokativ laut sagen auf dem Tempelplatz. Das reicht, wenn das die eigene Gruppe versteht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manch einer von den Wächtern des Waqf sich schon mal bei mir gefragt haben, ob der ein bisschen verrückt ist. Wenn die mich gesehen haben bei der Schlüsseltreppe und da habe ich einen Stein um den anderen fotografiert. Stellen Sie sich vor, ein Japaner auf der Bahnhofstraße in Zürich und der fotografiert Randsteine. Jeder Zürcher sagt, der ist ein bisschen verrückt, ja. Also so war ich da auf dem Tempelplatz, aber ich habe natürlich nicht erzählt, was ich mache und warum mich diese Steine interessieren. Ja, und so kann man also ganz genau sagen, da war das. Und ich kann Ihnen auf dem Tempelplatz genau erklären, wo hat Maria und Josef das Kind damals dargebracht als Erstgeborener. In dem Tor der Erstgeborenen, wo Simeon, der alte Simeon, das Kind auf die Arme genommen hat. Ja, Lukas 2, das kann ich Ihnen alles zeigen. Auch zeigen, wo war das, wo Jesus Christus als Zwölfjähriger im Tempel war, mitten unter den Lehrern und ihnen zuhörte und sie haben ihm Fragen gestellt. Kann alles zeigen. Wo war das, als Jesus Christus die Verkäufer aus dem Tempel hinausgejagt hat? Kann ich Ihnen genau zeigen, wo? Wo stand Jesus Christus vor dem Hohenpriester Kaiaphas, als er zum Tod verurteilt wurde? Kann ich Ihnen genau zeigen, wo? Alles ist da zu sehen. Alles ist rekonstruiert. Und schauen Sie mal, das Bild oben habe ich aufgenommen vom Ölberg hier. Aber ich habe es so aufgenommen, wenn Sie jetzt zum Felsendom rüberschauen, da sehen Sie vor dem Felsendom einen kleinen Dom, das ist der Kettendom. Und vor dem Kettendom sehen Sie eine Treppe. Sehen Sie diese Treppe? Ja, mit den Berechnungen von Lane Rittmeier hat sie ergeben, genau an der Stelle dieser Treppe im Osten der Moslem-Plattform waren diese 15, sehen Sie unten das Modell, halbkreisförmigen Treppen des Frauenvorhofes. Dort war das professionelle Orchester, der Priester und der professionelle Chor, der an den großen Festen wie Passa, Pfingsten und Laubhütten die Psalmen aufführte. Genau dort auf der Treppe. Exakt. Also die Muslime haben auf noch bestehende Strukturen aufgebaut. Und so kann man also alles, all diese Gebäude genau rekonstruieren. Und jetzt noch etwas. Sie sehen den Tempelberg heute von Osten. Gewissermaßen vom Ölberg hier. Und da im Vordergrund sehen Sie das tief eingeschnittene Kidrontal. Und jetzt schauen Sie mal, vom höchsten Punkt auf dem Ölberg habe ich hier eine Linie gezeichnet zum höchsten Punkt auf dem Berg Zion. Ja. Warum ist das so wichtig? Ja, der Ölberg war eben der Berg, wo ein Altar stand. Der Altar für die rote Kuh. 4. Mose 19. Das war das wichtigste Opfer in Israel. Ohne das Opfer der roten Kuh, das übrigens nur 9-mal dargebracht wurde in der ganzen Geschichte, konnte man gar nicht opfern, war gar nichts möglich am Priesterdienst. Aber der Altar der roten Kuh stand auf dem höchsten Punkt des Ölberges. Und wenn Sie jetzt eine Linie ziehen vom höchsten Punkt des Ölberges rüber auf den höchsten Punkt des Berges Zion, wo der Felsendom steht, dann gibt es eine Linie, die ist genau rechtwinklig zur Ostmauer des Tempelplatzes. Und das ist ja diese Mauer, die ihre Linie nie verändert hat seit der Zeit von Salomo. Ja, da besteht also ein Zusammenhang. Schon interessant. Und jetzt noch was. Und diese Ostmauer da, wenn Sie das genau anschauen, ist die parallel zur natürlichen Westkante des Felsens im Felsendom. Das heißt, also dieser Fels war so wirklich Eckstein, dass auch diese Ostmauer des Tempelbezirkes war parallel zu dieser natürlichen Kante gebaut. Und wenn Sie eben den höchsten Punkt des Berges, Ölberges, mit dem höchsten Punkt des Tempelberges verbinden, dann verläuft das rechtwinklig über diese Linie, die der Westkante des Felsens entspricht. Also das ist ein ganz gewaltiger, architektonisch-topologischer Plan vorhanden. Ja, da sehen Sie diese Linie, die geht genau über diese Treppe, wo der Priesterchor und das Orchester im Tempel spielte. Ja, jetzt bin ich natürlich noch auf die andere Seite, auf den Tempelplatz selber gegangen. Diese Bögen da, die sind gerade oberhalb der Treppe, wo der Priesterchor war, ja? Also jetzt stehe ich da im Bild auf dem Tempelplatz im innersten Vorhof, ganz nahe beim Altar. Und jetzt die gerade Linie rüber, im rechten Winkel zur Ostmauer, der höchste Punkt des Ölberges, das ist genau der Punkt, wo heute die russische Auffahrtskirche ist. Dort auf dem höchsten Punkt war eben der Altar für die rote Kuh. Ja, alles interessant, nicht wahr? Ja, wenn man ein Herz hat für Archäologie, dann liebt man Steine. Und Steine können schreien. Ja? Ja gut, im Psalm 102 steht, dass in der Endzeit die Zeit kommt für Zion, um das Schicksal zu ändern, gewissermaßen. Und dann heißt es, die Knechte Gottes lieben die Steine Zions. Ja, Sie haben vielleicht etwas gemerkt von meiner Liebe für die Steine von Zion. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das Wichtigste ist für mich eben das, was diese Dinge bedeuten, in geistlicher Hinsicht. Nicht wahr? Jesus Christus wurde auf dem Golgatha-Felsen gekreuzigt und dort floss sein Blut auf den Felsen. Und wie es im Propheten Hesekiel heißt, dieses Blut ist nicht zugedeckt worden auf dem Felsen. Aber dieses Blut ist dort geflossen, entsprechend 1. Johannes 1, Vers 7. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und Sie sehen die Symbolik im Tempel, im Allerheiligsten, dieser Fels und das Blut des Tieropfers und dann die Erfüllung auf diesem Golgatha-Felsen, draußen vor dem Gennatur. Und dort ist das Blut des Messias geflossen für unsere Sünden. Aber es geht darum, wollen wir dieses Angebot Gottes, ein zerrissener Vorhang, Zugang zu ihm annehmen, dann müssen wir den Weg des Yom Kippurs gehen. Nicht warten, bis Yom Kippur kommt. Das ist alles nur Symbolik, ja? Mit dem genauen Datum. Jederzeit heute wäre das möglich. Die Schuld bekennen im Gebet, im persönlichen Gebet, was man noch weiß, aufdecken und dann Gott danken für das Opfer von Jesus Christus. Und dann versteht man eben diese Dinge mit einem ganz anderen Blickwinkel. Der blutbesprengte Fels, Gott ist der Fels meines Heils. Und das wünsche ich jedem, der hier ist, dass er das sagen kann, dass Jesus Christus der Fels seines Heils ist. Vielen Dank.